Ja, wenn man so charmant und auch humorvoll begrüßt wird, dann macht das besonders viel Spaß, anzufangen mit einem Vortrag. Aber ich freue mich natürlich auch über das große Interesse, was Sie mit Ihrer Anwesenheit bekundet haben. Und ich möchte Ihnen, lieber Herr Fabian, sehr herzlich danken, dass das ORF diese Veranstaltung heute möglich gemacht hat. Ich möchte auch der Leitungscrew des Kinderdorfes danken, die ja für diese Arrangierung dieses Zusammenkommens heute auch ihren Beitrag geleistet hat. Und ich möchte es nicht vergessen, auch der Buchhandlung zu danken, dem Thomas von Drasek von der Buchhandlung Klartext in Hart. Warum? Nicht etwa, weil der meine Bücher verkauft, sondern weil ich Buchhandlungen, die verkaufen sich mehr oder weniger okay, aber weil ich Buchhandlungen für Kulturträger halte und weil ich Sie alle bitte und ermuntere, dass Sie bei kleinen Buchhandlungen Ihre Bücher kaufen, weil die großen Konzerne, die kennen wir, die sind natürlich verführerisch, muss man mit ein paar Klicks, kriegt man dann ein, zwei Tage später das Buch nach Hause geschickt. Aber das führt eben dazu, dass diese schönen kleinen Buchhandlungen, die wir doch alle eigentlich schätzen und lieben, dass die dann irgendwann verschwinden. Und deswegen großer Dank an Thomas von Drasek und an die Buchhandlung Klartext. So, ja, Sie haben es gesagt, das Thema ist, was Kinder eigentlich brauchen, um gesund aufzuwachsen. Und ich möchte meinen Vortrag in drei Teile gliedern. In dem ersten Teil möchte ich ganz auf die kindlichen Bedürfnisse aus neurowissenschaftlicher Sicht zentrieren. Das war der erste Teil. Was sind eigentlich die kindlichen Bedürfnisse und was sind die Voraussetzungen, dass Kinder eine gute Entwicklung nehmen können? Im zweiten Teil möchte ich dann ein bisschen auf die Rolle digitaler Produkte für die Kindheit und Jugend eingehen. Also das, was jetzt Realität geworden ist, wie diese Produkte das Familienleben auch verändert haben, das Zusammensein in Familien ganz massiv verändert haben. Und im dritten Teil möchte ich dann Ihnen noch was erzählen, welche Philosophie oder welche digitale Ideologie eigentlich hinter dieser Welle, die wir jetzt gerade seit 10, 20 Jahren, also wo uns diese digitalen Produkte gerade so wie ein Tsunami überfluten, was da eigentlich für eine Ideologie dahinter steht. Denn da gibt es eine Ideologie dahinter, eine Philosophie dahinter, von der die meisten von Ihnen wahrscheinlich noch gar nicht so viel wissen. Ich spreche natürlich vom Transhumanismus, der übrigens mit dem Humanismus nichts zu tun hat, sondern genau das Gegenteil von Humanismus ist. Also in diese drei Teile möchte ich meinen Vortrag gerne gliedern. Nun, was sind die Bedürfnisse, die Kinder und Jugendliche aus neurowissenschaftlicher Sicht haben? Zunächst mal muss man sich klar machen, dass etwas, was in vielen Köpfen rumspukt, nicht der Fall ist, nämlich, dass Kinder und Jugendliche genetische Selbstläufer sind. So nach dem Motto, wenn wir einem Kind nichts Störendes in den Weg legen, entwickelt es sich mehr oder weniger von alleine. Ja, nun ist es schon richtig, wir sollten Kindern in der Tat nichts Störendes in den Weg legen, aber dass sie sich dadurch alleine schon gut entwickeln, das ist ein großer Irrtum. Sondern Kinder sind eben keine genetischen Selbstläufer, sondern Kinder brauchen, um sich auch biologisch zu entwickeln, nicht nur psychologisch, sondern auch biologisch zu entwickeln, brauchen Kinder liebevolle Beziehungen zu Bezugspersonen. Ja. Und sie suchen nach diesen Beziehungen von sich aus, weil dieses Bedürfnis in ihnen angelegt ist. Kinder haben ein intrinsisches soziales Interesse. Intrinsisch heißt, das muss man ihnen nicht erst anerziehen, ein soziales Interesse, sondern Kinder kommen, Babys kommen, menschliche Babys kommen mit einem intrinsischen, also in ihnen schon angelegtem sozialen Interesse auf die Welt, das gestillt werden muss, damit sie sich gut entwickeln können, sowohl psychisch als auch biologisch gut entwickeln können. Ne? Und das hat zwei Aspekte. Man kann dieses Bedürfnis des Kindes jetzt aus der Sicht des Kindes betrachten oder aus der Sicht der Neurowissenschaft. Nicht? Wenn man das Kind aus der Sicht des Kindes dieses Bedürfnis nach Begleitung durch gute Beziehungen zu Bezugspersonen, wenn man es aus der Sicht des Kindes sich anschaut, dann braucht es das, damit das Kind sich gut fühlt, ja? Damit das Kind sich in der Welt heimisch fühlt, dass es heimisch wird, dass es keine Angst hat. Weil das ist die Alternative, Angst, ja, vor einer unübersichtlichen Welt, in der das Kind sich alleine gefühlt, alleine gelassen fühlt. Also es braucht aus der Sicht des Kindes eben Bezugspersonen, die sich um das Kind kümmern, damit das Kind spürt, ich bin sicher, ich bin in dieser Welt sicher und geborgen. Und dann gibt es einen äußeren Aspekt, einen neurowissenschaftlichen Aspekt, denn wir können eben auch von außen, aus der Außenperspektive sagen, wenn Kinder keine guten und tragenden Beziehungen zu Bezugspersonen haben, zumindest ein, zwei, drei Bezugspersonen, ja, lieber drei als nur eine. Wenn Kinder diese Beziehung nicht haben, dann entwickeln sie sich auch biologisch nicht gut. Und vor allem die Gehirnentwicklung findet nicht so ungestört statt, wie man sich das wünscht, wie sie eben stattfinden sollte. Ich ziehe jetzt mal mein Jackett aus, und zwar einfach des Tons wegen. Vielleicht haben Sie es auch schon festgestellt, wenn ich nämlich hier mit dem Jackett, die Toningenieure können jetzt solche Zwischenbemerkungen rausschneiden, deswegen kann ich ruhig zwischendurch ein bisschen babbeln, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen, dass jetzt, oder stimmt das, Herr Fabian? Ja, genau. Also jetzt hört dieses Geklapper auf, ne? Sonst wird nämlich der Tonmeister hier noch ganz neurotisch und ist dann am Ende des Abends völlig geschafft, ja, und sagt, hoffentlich kommt er nie mehr wieder. Das wollen wir auch nicht. Gut. Also wir können auch aus der Außenperspektive, das heißt aus neurowissenschaftlicher Sicht sagen, Kinder brauchen Beziehungen zu Bezugspersonen, ja, soziale Unterstützung, damit sich ihr Gehirn richtig entwickeln kann. Und dazu gibt es Untersuchungen. Das heißt, alles, was ich Ihnen heute überhaupt erzähle, basiert auf Forschung. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht irgendwas Schönes ausgedacht, was ich Ihnen jetzt hier sozusagen präsentiere, sondern das sind Dinge, die die Neurowissenschaft in den letzten 20, 30 Jahren durch Forschung, durch solide Forschung eben zutage gefördert hat. Und dazu gehört, dass man wirklich zeigen kann, wenn man Kinder zum Beispiel zwischen 3 und 4 Jahren in eine Untersuchung einschließt und sowas ist gemacht worden und verfolgt es dann 10 Jahre lang, bis sie dann 13, 14 sind und guckt sich die Gehirne der Kinder mit den modernen Methoden, die man heute hat, also Kernspintomographie zum Beispiel, zum Startzeitpunkt und nach 10 Jahren nochmal an und guckt sich dann an, wie die Kinder in ihren Milieus leben, wie viel soziale Unterstützung, wie viel gute Bindungen sie zu Bezugspersonen haben. Das können Psychologen heute messen. Da gibt es bestimmte Verfahren. Die Qualität der Beziehung, die ein Kind zu seinen Bezugspersonen hat, zu erfassen, dann kann man zeigen, dass je weniger soziale Unterstützung ein Kind durch seine Bezugspersonen hat, desto schlechter verläuft die Hirnentwicklung, und zwar speziell in den Teilen des Gehirns, die wichtig sind für die Entwicklung von Intelligenz. Ja. Das heißt, die Entwicklung von Intelligenz findet nicht dadurch statt, dass wir Kindern ganz früh das Schreiben und Rechnen beibringen, sondern dadurch, in den ersten Lebensjahren fördern wir die Entwicklung von Intelligenz vor allem dadurch, dass wir den Kindern Bezugspersonen zur Verfügung stellen, dass das Kind Bezugspersonen zur Verfügung hat, zu denen es Vertrauen hat und bei denen es sich sicher aufgehoben fühlt. Die Zahl der Synapsen wächst, wenn Kinder durch die Bezugspersonen die Welt gezeigt kriegen. Denn die kleinen Kinder haben keinen direkten Kontakt zur Welt. Das ist auch so ein Irrtum, den viele haben. Nicht? Naja, das Kind guckt sich jetzt mal die Welt an. Aha, wo bin ich denn hier? Ah, da ein Flugzeug und hier ein Auto und so. Und dann begreife ich langsam die Welt. So funktioniert das Begreifen der Welt nicht, sondern wenn Sie genau hingucken, dann, und Leute, die mit Kindern selber zu tun haben, das sind vor allem Frauen mehr als Männer. Nicht? Wir wissen ja, wie stark sich Männer in der Erziehung so engagieren. Es dürfen Sie grinsen. Das war eine Humorbemerkung. Ja. Also das heißt, wenn Sie genau hingucken, dann werden Sie feststellen, dass das Kind die Augen dass das Kind die Welt durch die Augen der Bezugspersonen kennenlernt und betrachtet. Ja, das sehen Sie zum Beispiel im Alltag, wenn Sie einen Erwachsenen, einen Vater oder Mutter oder vielleicht Großeltern oder eine Betreuerin mit einem 4-5-jährigen Kind im Stadtpark das spazieren gehen sehen, das Kind rennt, fällt hin, weil es gerannt und gestolpert ist, schlägt sich das Knie auf, jetzt nicht so ganz schlimm, sondern so blutet ein bisschen. Und das Erste, was das Kind macht, es guckt in die Augen der Mutter, um zu gucken, ob das, was jetzt am Knie passiert ist, schlimm ist. Das heißt, das Kind erkundigt sich in den Augen der Mutter, ob das, was ihm zugestoßen ist, schlimm ist oder nicht. Wenn die Mutter jetzt ein Gekreische macht, ja, dann weint das Kind sofort. Ja. Wenn die Mutter sagt, oh je, jetzt hast du dir wehgetan, aber es ist nicht so schlimm. Komm, wir machen jetzt die Wunde sauber und dann sagen wir heile, heile, singen wir zusammen heile, heile, Segen, dann wird es wieder gut. Nicht? Dann hat sie eine gute Chance, dass das Kind nicht weint. Warum? Weil das Kind die Situation, die Welt, nicht nur die aufgeschlagene Knie, sondern alles, was die Welt ausmacht, gucken Kinder durch die Augen ihrer Bezugspersonen an. So lernen Kinder die Welt kennen und so entwickeln sie auch Intelligenz. Hinzu kommt natürlich, da kommt noch ein zweiter Faktor, nämlich dass das Kind natürlich mit seinem lebendigen Körper durch die Interaktionen mit seinem Körper auch die Welt kennenlernt. Da komme ich aber noch dazu. Also, die Kinder brauchen, um sich biologisch und psychisch gut zu entwickeln, verlässliche Bezugspersonen. Ja. Jetzt kommt noch ein weiterer neurowissenschaftlich fundierter Aspekt dazu. Die Vitalität eines Kindes, also die Lebensfreude, ja, die wir an den Kindern so mögen, die kann sich nur entwickeln, ja, dass das Kind spürt, da sind andere, die auf mich schauen. Die Lebensfreude ist nämlich nicht etwas, was irgendwie durch höhere Eingebung in das Kind hineinkommt, sondern Lebensfreude wird in allen Menschen und auch in Kindern dadurch erzeugt, auch bei uns Erwachsenen, dadurch erzeugt, dass bestimmte Nervenzellsysteme, die wir in der Mitte des Gehirns, die in der Mitte des Gehirns ihren Sitz haben, dass die aktiviert werden. Und diese Nervenzellnetzwerke, die also Botenstoffe produzieren können, die Lebensfreude in dem betroffenen Menschen produzieren, diese Nervenzellnetzwerke heißen Motivationssystem oder Belohnungssystem. Das sind zwei Worte für ein und dieselbe Sache. Ja. Und dieses Motivationssystem, was seinen Sitz in der Mitte des Gehirns macht, und was Botenstoffe macht, die in uns, in einzelnen Menschen Lebensfreude erzeugen, dieses Nervenzellsystem wird aktiviert dadurch, dass jemand auf uns schaut, dass wir merken, andere Menschen haben Interesse an uns. Wir Erwachsenen können da Störungen des Interesses des anderen Menschen uns zuteil werden lassen, wenn es da so mal etwas magere Zeiten, kurze Zeiten gibt, dann können wir das überbrücken. Kinder brauchen aber, um Lebensfreude zu haben, jeden Tag das Gefühl, da gucken Erwachsene, für die ich wichtig bin, gucken auf mich und nehmen mich wahr. Ja, damit dieses Motivationssystem des Kindes aktiviert wird. Und Vernachlässigung, also das, was wir in der Forschung, in der psychologischen Forschung Bindungstraumatisierung nennen, das heißt, wenn ein Kind nicht die tragenden Bindungen bekommt durch Bezugspersonen, die das Kind sich sicher fühlen lassen, sondern wenn das Kind vernachlässigt wird. Und wir haben leider in den westlichen Gesellschaften viel zu viele Kinder, die nicht genügend Beachtung bekommen, auf die nicht genügend gesehen wird in einem auch übertragenen Sinne. Nicht? Ich sehe dich hat ja nicht nur was Optisches, sondern hat ja auch was Übertragenes. Und Kinder, die das zu wenig erfahren, die also eine Vernachlässigung erfahren, die entwickeln das Gegenteil von Lebensfreude, nämlich Apathie. Ja? Die werden apathisch, die haben einen leeren Blick, die entwickeln sich auch körperlich schlechter, entwickeln Gedeihstörungen, nennt man das. Körperlich, ne, sagt der Kinderarzt. Dieses Kind hat eine Gedeihstörung. Nicht? Die haben keinen Appetit, die haben auch keine Lust zu essen. Die schalten sozusagen ab. Hm? Nun, wie genau vollzieht sich denn jetzt so eine liebevolle Beziehungsaufnahme zum Säugling und zum Kleinkind? Ne? Was ist denn das, also, was ich jetzt mit gesehen werden, wahrgenommen werden bezeichnet habe? Da möchte ich gerade ein paar Sätze dazu verlieren. Die Beziehungsaufnahme zu ganz kleinen Kindern, vor allem zu Babys, aber auch dann zu in der ganzen Kindheit geht es weiter. Es geht sogar unter uns gesagt das ganze Leben weiter. Aber in der Kindheit spielt es sozusagen, ist es ein Alleinstellungsmerkmal der Beziehungsaufnahme, nämlich es geht um Spiegelungs- und Resonanzprozesse. Ja, mit einem Erwachsenen kann ich auch, der ein ausgebildetes Selbst in sich trägt und kommunizieren kann über sein bewusstes Selbst, über den kann ich auch ohne Spiegelungs- und Resonanzphänomene kommunizieren. Aber bei Kindern, vor allem bei Babys und Kleinkindern, geht die ganze Kontaktaufnahme vor allem in den ersten ein, zwei Jahren ausschließlich über Spiegelungs- und Resonanzprozesse. Was ist Resonanz? Resonanz ist die Übertragung eines bestimmten Gefühls- oder Aktivitätszustandes von einem Menschen auf den anderen. Das ist ja ein Begriff, der aus der Physik kommt, Resonanz. Ich habe immer ein Beispiel, damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können. Ja, zwei Gitarren, sage ich immer. Sie stimmen beide Gitarren korrekt ein und jetzt stellen Sie die beiden Gitarren nah einander gegenüber und jetzt zupfen Sie die E-Seite, das ist die tiefe Seite der einen Gitarre, die zupfen Sie stark an und macht den Ton und der Ton, die Schallwellen dieser angezupften E-Seite wandern rüber zur anderen Gitarre und bringen die E-Seite der zweiten Gitarre zum Klingen, ohne dass Sie diese zweite Seite angezupft haben. Das können Sie einfach testen, indem Sie jetzt Folgendes machen, wie ich schon gesagt habe. Sie zupfen die E-Seite der ersten Gitarre stark an, dann gehen Sie kurz, nachdem sie angefangen hat zu klingen, mit der Hand drauf, machen Sie stumm und dann gehen Sie mit dem Ohr an die zweite Gitarre, dann hören Sie die E-Seite der zweiten Gitarre klingen. Und das ist Resonanz. Das heißt, es hat nichts mit Echo zu tun. Ja? Und so einen Vorgang, dass quasi ein Akteur, eine Gitarre, den zweiten Akteur, in dem Beispiel, was ich gebracht habe, die zweite Gitarre zum Klingen, zum Mitklingen bringt, sowas gibt es auch zwischen zwei Menschen. Dem Prinzip nach auf die genau gleiche Weise. Und warum geht es? Weil wir Menschen in unserem Gehirn neuronale Resonanzsysteme haben. Neuronale. Und das funktioniert so. Die Körpersprache und die vorsprachlichen Signale, die ein Baby aussendet, nicht, hat noch kein entwickeltes Bewusstsein, es weiß noch nicht, das Kleinbaby nach der Geburt, in den ersten Monaten nach der Geburt, weiß noch nicht, wer es ist, aber es hat Verhalten. Es ist lebendig, es sucht nach Beziehung, habe ich ja gerade schon gesagt. Es sucht nach Kontakt, nach Augenkontakt. Und was passiert jetzt, wenn die Bezugsperson sich dem Baby zuwendet? Die Bezugsperson nimmt die körpersprachlichen Zeichen des Babys wahr und das Baby gibt ja oft auch Laute von sich. Es kann noch nicht sprechen, aber es gibt vorsprachliche Laute von sich. Und diese körpersprachlichen Zeichen und Laute des Babys werden von der Bezugsperson wahrgenommen und lösen in der Bezugsperson eine Resonanz aus. Die Bezugsperson ist jetzt die zweite Gitarre. Die kriegt plötzlich, ja, wenn das Baby jetzt munter ist und voller Aktivität, dann sagt die Bezugsperson, ja, du bist ja ganz aktiv, hast du viel Kraft. Ne? Ohne dass wir lange nachdenken, lassen wir uns quasi in Resonanz versetzen. Und das, was wir jetzt machen, das wandert wieder zurück zum Baby und versetzt das Baby in Resonanz. Das heißt, es ist ein Hin und Her von Resonanz- und Spiegelungsprozessen. Das hat viel auch mit Imitation zu tun, natürlich. Ne? Aber es ist nicht 1:1 Imitation, weil vor allem das, was das Baby aussendet in Richtung Bezugsperson, wird von der Bezugsperson, wird noch was dazugegeben. Die Bezugsperson erwidert quasi die Signale des Babys erstmal schon mit Resonanz, mit viel Imitation dabei, aber sie gibt noch was dazu. Wenn das Baby zum Beispiel weint, dann sagt die Bezugsperson, ja, was ist denn? Dann geht die Bezugsperson selber in den Jammerstatus mit ihrer Stimme, aber kommt mit einer Tröstung hinterher. Jetzt gucken wir mal, was dir fehlt. Ne? So jetzt. Und dann merkt, und das sind diese Interaktionen, mit denen die Bezugspersonen mit dem Säugling in Kontakt kommen. Weil der Säugling hat zum Zeitpunkt der Geburt noch kein Selbst. Er weiß noch nicht, wer er ist. Komme ich gleich drauf, weil wir wissen heute in der Neurowissenschaft, wir wissen, wo die Selbstnetzwerke liegen. Die liegen hier ganz vorne. da in dem Bereich des Gehirns, der hinter dem Bindepunkt der indischen Frauen liegt, da sitzen die Selbstnetzwerke. Und wir wissen, dass dieser vordere, dieser Stirnhirnbereich zum Zeitpunkt der Geburt bei Menschen noch nicht reif ist, neurobiologisch noch nicht reif ist und noch nichts machen kann. Der ist noch nicht funktionstüchtig. Daher wissen wir, der Säugling hat Gefühle. Ja, das hat er. Er ist ein vollwertiges kleines Menschenwesen mit der Würde eines Menschen und er genießt den vollen Schutz des Gesetzes, zu Recht. Aber ein Selbst hat er noch nicht oder sie noch nicht. Und das, was wir Erwachsene machen, wenn wir miteinander kommunizieren, adressieren wir vor allem das Selbst des anderen. Das wissen wir aus der Forschung, dass vor allem diese Systeme dann adressiert werden. Nicht, wenn ich jemand anderem sage, was ich von ihm halte, wie ich ihn finde oder wie ich sie finde, dann wissen wir, da reagieren ganz stark die Selbstsysteme. Die schwingen dann. Aber der Säugling hat es noch nicht und der schwingt noch anders mit. Der geht in Resonanz auf körpersprachliche und stimmliche Zeichen, die wir mit ihm oder mit ihr, wenn es ein Mädchen ist, austauschen. Und dazu braucht es einen ausreichenden dyadischen, zweiseitigen Kontakt. Das heißt, der ganz kleine Säugling in den ersten zwei Lebensjahren, ja, der braucht, damit dieses Spiel, ich werde wahrgenommen, dass das Kind merkt, ah, da ist jemand, der auf mich schaut. Haben wir ja gerade gesagt, wie wichtig das ist, wahrgenommen zu werden. Und jetzt habe ich erklärt, dass das über Spiegelungs- und Resonanzphänomene geht. Ja, der Säugling sucht danach, der sucht nach Bezugspersonen. Er sucht den Augenkontakt und er sucht, dass da was kommt. Und dieses Hin und Her, was jetzt läuft, jetzt habe ich gesagt, der Säugling hat am Anfang in den ersten Lebensmonaten noch keine Ahnung, dass er ist. Er ist da, aber er weiß es nicht. Ja. Aber durch dieses Hin und Her, es hat sich übrigens gerade wieder ein Handy gemeldet, bitte mach das Ding jetzt stumm. Ja. Bitte, jetzt, irgendwo hat wieder ein Handy gemacht, bitte abschalten. Das ist wirklich unhöflich, jetzt das nicht zu machen. Ich werde euch nachher noch erzählen, wie das Beziehungen stört. Jetzt stören sie, wenn sie ihr Handy nicht abschalten, ihre Beziehung mit mir. Ja? Also schalten sie es jetzt ab, sonst machen sie mich grantig. So. Also, das heißt, was jetzt, der Säugling weiß noch nicht, dass er ist. Er ist da, aber er weiß es nicht. Ja? Aber dadurch, dass er jetzt immer wieder auf seine Aktionen, auf seine Traurigkeit oder auf sein Glück, Resonanzen kriegt, entsteht eine Ahnung so langsam, hey, immer wenn ich was veranstalte, dann reagiert da jemand auf mich. Hier muss jemand sein. Jetzt reift langsam das Frontalhirn. Ja, die Zeit geht ins Land. 2 Jahre gehen schneller vorbei, als man glaubt. Ja. Und im zweiten Lebensjahr fangen diese Systeme da vorne an zu arbeiten. Die sind jetzt ausgereift, die sind jetzt myelinisiert, wie man das nennt. Ja, jetzt können die an, und jetzt kriegt der Säugling, ja, der hat ja jetzt schon Erfahrungen gemacht, hier muss jemand sein, die reagieren immer auf mich und da draußen ist auch jemand. Und die chaotische Welt, die der Säugling erlebt, kurz nach der Geburt, ne, drinnen war es so schön im Bauch, so schön warm und so, und der schöne Herzton immer, ja, und die Darmgeräusche, alles Musik, wunderbar, ne? Und ich wurde getragen und der Bauch hat immer so ein bisschen gewippt und jetzt ist er da draußen, alles hell, furchtbar, ne? Diese chaotische Welt, die ordnet sich jetzt langsam an einer Achse, nämlich hier muss jemand sein und da draußen ist ein Du. Hier ist ein Selbst und da ist ein Nicht-Selbst, ein Du. Und das ist wahnsinnig wichtig, wenn der Säugling diese Resonanz nicht kriegt, ist es katastrophal. Nichts ist schlimmer, als wenn der Säugling angestarrt wird. Das nennt man Still Face Procedure, die Prozedur des starrenden Gesichts. Und das ist ethisch sehr problematisch, aber wenn man das macht mit einem Säugling, dass du ihn anguckst, der liegt jetzt da und ich gucke den so an. Und verzieh keine Miene und starre den Säugling an, dann kommt er in Panik. Bei YouTube können Sie so Filmchen runterrufen, da gibt es so ein paar Videoclips. Und das, die sind auch korrekt, das ist so, das passiert, machen Sie es nicht mit dem eigenen Säugling. Gucken Sie lieber, es reicht, wenn es in YouTube steht, nicht? Stressen Sie Ihren Säugling nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, es würde funktionieren, wenn Sie es machen. Nicht? Also das heißt, daran sehen Sie, nichts ist schlimmer, weil der Säugling wartet darauf, dass Resonanz auf ihn kommt. Dass Sie Augenkontakt machen und dass jetzt was passiert. Und wenn jetzt nichts passiert und Sie ihn nur anstarren wie ein Auto, dann kriegt der Säugling Angst, der kriegt Panik. Ja? Und daran können wir sehen, was sein Bedürfnis ist. Intrinsisch, nicht anerzogen. So kommt er auf die Welt, mit einem angeborenen Bedürfnis nach Beziehungsaufnahme, nach Spiegelung und Resonanz. Ja? Und jetzt komme ich zum ersten Mal zum Smartphone. Ich werde jetzt vor allem über die Bedürfnisse reden, aber jetzt kommt das Smartphone zum ersten Mal ins Spiel. Weil wenn der Säugling merkt, jetzt ist jemand mit mir in Kontakt, das ist ja nicht 24 Stunden am Tag, es muss oft genug stattfinden. Ne? So wie es Eltern machen, nach dem freien Gefühl. Ne? So, was weiß ich, ein Dutzend Mal am Tag oder so, ja, so etwa. Und dazwischen will er Ruhe haben, der Säugling, der will auch mal seine Ruhe, ja, weil er dann braucht er so für sich, um intern die Dinge zu regeln für sich, ne, will er mal, und dann stellt er den Kopf zur Seite, das machen die Säuglinge ganz aktiv sogar, ne, wenn man so ein paar Minuten mit ihnen so rumgespaßt hat auf dem Resonanzspielchen, dann plötzlich wenden sie den Kopf zur Seite, das heißt, jetzt brauche ich meine Ruhe. Ne? Und da müssen wir nicht nervös werden, das heißt nicht, dass der uns jetzt nicht mehr mag, das heißt, ne, er will seine Ruhe haben. Gell? Und das darf er ja auch, ne? Geht uns ja auch nicht anders. So, aber wenn du jetzt mitten im Kontakt bist, mittendrin im dyadischen Kontakt mit Resonanz und jetzt plötzlich kommt das Handy und du guckst dahin, dann kriegt der Säugling eine massive Stress, das hat man gemessen, eine massive Stressreaktion. Jetzt geht der Puls beim Säugling hoch und das Stresshormon Cortisol geht hoch. Das ist ein massiver, ich bin ja kein Säugling, aber ich habe jetzt gerade schon vorhin sensibel reagiert, weil hier irgendjemand nicht begriffen hat, wie man sein Handy ausmachen kann. Ja? Aber der Säugling, ich kann mich wehren, ne? Ich kann sagen, jetzt ist aber gut. Aber der Säugling kann sich nicht wehren. Ne? Und das ist der Punkt. Säuglinge können sich nicht wehren. Das heißt, die müssen das erleiden und die erleiden das auch. Und die Kleinkinder auch. Ne? Wir brauchen ja nur auf der Straße gucken, wenn Väter, Mütter oder erziehende Bezugspersonen, Betreuerinnen und Betreuer, wenn die mit so Kindern, sei es im Kinderwagen, die Allerkleinsten oder die 3-4-Jährigen unterwegs sind, es gibt eine Sache, die viel wichtiger ist als das Kind. Das Smartphone. Ja, ist viel wichtiger. Ne? Und das erleben die Kinder. Denn jedes Mal, wenn der Kontakt, in dem ich gerade jetzt bin, abgebrochen wird, dann kriegt das Kind eine Message, es gibt etwas Wichtigeres als mich. Und wenn das Kind 10 Jahre später selber ein Smartphone hat, dann schlägt das Imperium zurück. Jetzt sagen die Kinder, die Mutter oder der Vater, ich komme gar nicht mehr an mein Kind ran. Ja, kein Wunder. Ne? Das Kind ist ja auch an dich nicht rangekommen, nicht? Lernen durch Gucken. Die Kinder lernen das meiste indem sie gucken, wie es die anderen machen. Und das passiert da in dem Fall auch. Ne? Also, diese kontinuierlichen, übrigens diese Störungen, die sind eben auch unter Erwachsenen, ne? In Paaren. Es gibt Forschung darüber, die zeigen, dass ein Handy stört, man darf als Vater und Mutter ein Handy haben. Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Ja, es geht, wenn das Kind versorgt ist und das Kind muss auch mal lernen, alleine zu sein. Und dann müssen Erwachsene natürlich mit dem Handy arbeiten oder kommunizieren. Das muss alles möglich sein. Davon habe ich nicht gesprochen. Wovon ich jetzt gesprochen habe, ist, dass wenn ich mitten im Kontakt bin und dann rausgehe wegen des Handys, mitten aus dem Kontakt. Davon habe ich gesprochen. Ne? Und das Gleiche gilt natürlich für erwachsene Paare zum Beispiel. Natürlich kann eine Partnerschaft gut laufen, wenn beide ein Handy haben, um Gottes Willen. Ja, natürlich. Aber wenn ich mitten im Kontakt bin und mir meine Freundin was erzählen will, Ja, abends. Wir sind jetzt zu Hause wieder, Arbeitstag ist vorbei und sie hat einen Tag, hat was, irgendwas erlebt, was sie unbedingt loswerden will. Und jetzt erzählt sie mir und ich mitten, während sie redet, aufs Handy gucke, dann passiert eine Störung und das hat man erforscht. Ja. Das wird von der Person, die merkt, dass der andere gar nicht zuhört, sondern auf sein Handy guckt, wird es als eine Brüskierung erlebt, als ein, im Englischen sagt man Snubbing, das heißt Brüskierung, Snubbing. Snap. To snap heißt, ich brüskiere sie. Und Snapping ist, wenn ich jemanden brüskiere. Und wenn ich jemanden mit dem Smartphone brüskiere, dann ist in der Forschung der Begriff des Fubbing entstanden. Das ist ein Kunstwort. Snapping mit Smartphone ist Fubbing. Ja, können Sie googeln nach meinem Vortrag, ne? Später. Das haben Sie ja ausgestaltet. Ja. Na, gucken Sie mal, Fubbing, da gibt es Forschung darüber. Und wenn Paare Fubbing machen, ne, wenn er will ihr was erzählen und sie guckt ins Handy, weil sie denkt, jetzt lasse ich den mal plappern, der muss ich jetzt einfach ausplappern, dann führt das zu einer Störung der Beziehung. Ne? Das kann man beobachten, so kann man eine Beziehung ruinieren. Nicht? Und wenn Paare frisch verliebt sind, dann machen sie das meistens nicht, wenn sie frisch verliebt sind. Ne? Sondern dann kriegen die beiden, beschenken sich mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Das ist gehört mit zur Romantik, zum Rausch der Liebe, die ungeteilte Aufmerksamkeit des anderen. Ne? Und das ist auch das, was eigentlich die Liebe zwischen Bezugsperson und Baby begründet, die immer wieder das erfahren, ich bin ungeteilt bei dir aufmerksam und das Baby erlebt, ich bin so wichtig für die Person. Und so entsteht diese frühe Verliebtheit zwischen Baby und Bezugspersonen. Und die soll es geben. Das nennt man Bindung. Kann man auch Verliebtheit dazu sagen. Eine frühe, die beiden verlieben sich ineinander. Später müssen sie dann selbstständig werden, das ist schon klar. Aber in der Phase ist die frühe Bindung, gehört mit zur gesunden Entwicklung dazu. Gut. Und das Smartphone, und das ist eben die große Gefahr, ist weithin hat den Tod der ungeteilten Aufmerksamkeit zur Folge gehabt. Ja? Ich bin nicht gegen Smartphones, ich habe selber eins, habe es ausgeschaltet. Aber das Smartphone, der ein Punkt am Smartphone ist, dass es den Tod weithin, nicht überall, aber weithin den Tod der ungeteilten Aufmerksamkeit mit sich bringt. Ne? Sie haben sich verabredet zum Lunch, Business Lunch, müssen irgendwas besprechen, geschäftlich. Da legt einer sein Ding hin, ne? Und dann macht es was und sie erzählen, haben sich extra getroffen, verabredet, sich die Zeit genommen. Auch bei Abendeinladungen, es gibt Leute, die inzwischen das Ding da hinlegen und dann sagen, ja, ich muss mal ganz kurz, es tut mir leid, die Kinder vielleicht, ich muss da gucken. Ne? Das ist eine Unverschämtheit. Ne? Da nehmen sich Leute extra Zeit, um analoge Welt miteinander im Kontakt zu sein. Aber es gibt etwas, was wichtiger ist als du. Das ist das. Ne? Tod der ungeteilten Aufmerksamkeit. So, also jetzt habe ich gesagt, diese frühe Entwicklung, in der diese dyadischen Momente, die die Bezugspersonen nennen, einzelne oder auch zwei, drei mit dem Baby haben, die sind wichtig für die Entwicklung des Selbst, damit dieses Selbst entsteht. Und das ist sehr, sehr wichtig, damit dieses abläuft. Ne? Und danach entsteht das ist sozusagen das Selbst, die Selbstsysteme sind in der unteren Etage des Stirnhirns. Und zur Entwicklung des gesamten Selbstsystems gehört aber auch die obere Etage. Und in der oberen Etage des Stirnhirns, da befinden sich Netzwerke, die abspeichern, wie das, was ich tue, sich aus der Sicht anderer Menschen darstellt. Wie das, was ich tue, aus dem Blickwinkel anderer Menschen aussieht. Wie kommen jetzt quasi diese Informationen der Außenperspektive auf mich selber, wie kommen die in die obere Etage des Stirnhirns? Naja, durch den Erziehungsdialog, durch den liebevollen Erziehungsdialog. Und der beginnt normalerweise so in der Mitte, Ende des zweiten Lebensjahres. Ja? Und danach, durch die ganze Kindheit und Jugend durch, geht er weiter. Das heißt, dass das Kind lernt jetzt mit etwa Mitte des zweiten Lebensjahres und danach lernt das Kind langsam die Sprache. Und jetzt kann ich Jetzt kann ich dem Kind Rückmeldungen geben zu dem, was es macht, was ja auch wichtig ist für die Sicherheit des Kindes. Zum Beispiel ist es nicht so gesund, Fingerchen in Steckdosen zu stecken. Ne? Da sollte ich dem Kind eine Rückmeldung geben. Nein, das darfst du nicht machen. Und gut, wir stecken, wer aufpasst und gescheit ist, steckt die Steckdosen ab, damit es gar nicht erst passiert. Aber die Kinder finden immer noch genügend Sachen, was irgendwie gefährlich ist. Ne? Und da ist es wichtig, dass wir den Kindern Rückmeldung geben. Nein, jetzt fasst du mich an der Hand an, jetzt ist die Straße, wir gehen jetzt darüber. Und wenn wir darüber gehen und so weiter, und hier ist grün und rot die Ampel und so weiter. Ne? Diese ganzen Rückmeldungen, die fürs Überleben eines Kindes wichtig sind. Nicht? Und die wichtigsten Rückmeldungen sind natürlich außer der Sicherheit die sozialen Rückmeldungen. Das heißt, das Kind kann jetzt langsam, muss jetzt lernen, wie Regeln laufen, wenn ich mit anderen Kindern zusammen bin, in der Kita, im Kindergarten. Nicht? Da muss es auch Rückmeldungen geben. Nein, du darfst jetzt nicht den Franz von der Schaukel stoßen. Du musst jetzt warten. Und wenn der Franz fertig ist, dann darfst du auf die Schaukel und dann darf der Franz dich nicht runterstoßen. Nicht? Diese ganzen Regeln, die gutes, glückliches, soziales Zusammenleben ausmachen, die muss ein Kind lernen. Das wissen die Kinder nicht von alleine. Jeder, der weiß, wie Dreijährige funktionieren, da ist erstmal das Ego da. Nicht? Das heißt nicht, dass die böse sind. Aber sie haben halt noch nicht gelernt, dass es eben einen Weg gibt, dass alle glücklich sind. Ne? Und da fängt jetzt diese Rückmeldungen, das nenne ich immer gerne Erziehungsdialog, ne? Das muss nichts Drakonisches haben. Wir brauchen diese furchtbare schwarze Pädagogik nicht. Die haben wir nie gebraucht. Die hat die Kinder traumatisiert. Aber wir brauchen sehr wohl einen Erziehungsdialog mit dem Kind. Ne? Und heute haben viele Eltern, weil sie Angst haben, dass sie in die schwarze Pädagogik zurückfallen, wenn sie dem Kind mal was kritisieren und sagen, hey, das geht jetzt gar nicht, dass das jetzt schon schwarze Pädagogik ist, führen sie keinen Erziehungsdialog mehr. Und das führt dann dazu, dass wir Jugendliche haben, die glauben, es gibt überhaupt keine Regeln. Das kann es auch nicht sein. Ne? Das heißt, es braucht beides. In der ganz frühen Phase, vor allem in den ersten zwei Lebensjahren, diese Resonanz, die das in dem Kind ein Selbst entstehen lässt. Und dann braucht es in der Anschlussphase einen liebevollen Erziehungsdialog, der teilweise auch anstrengend ist, ne? Weil Kinder halt gern dummes Zeug machen und man immer wieder was sagen muss. Ne? So, damit das Kind lernt, die Geheimnisse des guten sozialen Zusammenlebens erlernt. Ne? Resonanz braucht es weiterhin, die braucht es im ganzen Leben. Auch wir Erwachsenen brauchen von unseren Mitmenschen Resonanz. Ja? Alleine, dass wir den Gruß erwidern, ist Resonanz. Ja? Und wir spüren, wie komisch sich das anfühlt, wenn du am Arbeitsplatz grüßt und da grüßt keiner zurück. Ne? Mir geht es manchmal auf der Straße so, da klotzt dich jemand an, dann gucke ich auch zurück und grüße dann, weil er mich anklotzt, aber dann grüßt er nicht. Ne? Und dann denke ich mir, warum klotzt er mich jetzt überhaupt an? Ne? Geht uns allen so, ne? So was gibt es. Ne? Also das heißt, da sucht jemand Resonanz, weil er dich anglotzt, aber wenn du sie ihm dann gibst, dann passiert nichts. Ja? Ja, ich schätze mal, dass er als Säugling sehr oft mit der Still-Face-Procedure gequält wurde. Nicht? Und jetzt macht er das auf der Straße weiter oder so. Na gut, war jetzt ein Späßle. Gell? Ich mein, ihr seht, Wissenschaft muss immer auch ein bisschen Spaß machen. Ja. Und diese Entwicklung sowohl des Selbst als auch des Selbstbeobachters, also der Stelle, wo ich quasi von außen auf mich gucken kann, wo ich das im oberen Etage gespeichert habe, diese Entwicklung, diese zweistufige Entwicklung des Selbstsystems, die braucht physisch anwesende andere Menschen. Physisch, körperlich anwesende, reale andere Menschen. Das kann kein Computer machen. Und das kann auch nicht durch ein Tablet übernommen werden. Ja? Die Tablets und die Smartphones, die faszinieren Kinder, die fahren darauf schon ab. Zweijährige schon, anderthalbjährige schon, die fahren darauf ab. Das heißt aber nicht, dass das die Lösung ist, eine gute Lösung ist. Ne? Wenn du Zweijährigen Honig mit Schnapsschnuller gibst, da fahren die auch drauf ab. Und das machen wir auch nicht. Ja? So hat man früher Kinder ruhig gestellt. Ne? Schnuller in Honig, dann in Schnaps und dann in den Mund. Jetzt hält er die Schnauze, ne? Jetzt schreit er nicht mehr. So hat man das früher gemacht. Und heute machen wir es nicht mehr mit dem Schnappschnuller, sondern mit dem Tablet und dem Smartphone. Ne? Ja, wir stellen Kinder ruhig. Ne? In Einrichtungen herrscht Personalnot. Die Träger sagen, ja, wir haben eine Lösung. Wir bringen euch in die Kita Tablets rein, dann könnt ihr die den Kindern geben. Auf den Tablets sind Anwendungen installiert, auf die fahren die Kinder ab. Und jetzt sitzen die Kinder stundenlang am Tablet. Ne? Statt mit der Bezugsperson die Welt zu erkunden, ne? Miteinander zu spielen, ne? Mit dem lebenden eigenen Körper, mit der realen Welt zu interagieren. Stattdessen machen sie es nicht mit der realen Welt, sondern mit dem Tablet. Ne? Also digitale Endgeräte können das, was in diesen ersten Lebensjahren wichtig ist, nämlich eine einfühlsame, auf die jeweilige Situation eingehende Bezugsperson und auf das einzelne Kind eingehende Bezugsperson, können digitale Systeme nicht ersetzen. Und zwar weder Tablets noch Roboter, kleine Beziehungsroboter, die es jetzt auch gibt, sogenannte Chatbots, da komme ich noch drauf, ne? Das heißt also, wir brauchen physisch Anwesende auf das Einzel, auf das, wir brauchen physisch Anwesende, ne? Auf das einzelne Kind individuell reagierende und situativ jeweils angemessen agierende Bezugspersonen. Ne? Und das ist ein so variabler Einfühlsprozess, den kann kein digitales System leisten. Ne? Und nur durch dieses sich immer wieder einfühlen, auf das Kind eingehen, das Kind auch mal korrigieren, habe ja gesagt, ne, nicht alles, was das Kind macht, ist gedeihlich. Muss man auch mal sagen, du, das geht jetzt nicht und das darfst du nicht und so weiter. Aber durch dieses sich um das Kind kümmern, dadurch entstehen Bindungen. Ne? Dadurch entstehen das, was man in der Psychologie eine Bindung nennt. Ne? Und der Punkt ist, wenn wir jetzt Chatbots einsetzen, KI-Chatbots mit künstlicher Intelligenz, die quasi alles, was ich werde später noch erklären, wie die funktionieren, die haben kein Bewusstsein, das sind Maschinen. Aber die können fantastisch viel Sprache speichern und sie können Sprache wieder auswerfen. Das nennt man generative Sprachmodelle. Ja? Die können also das, was das Kind sagt, zu dem Chatbot, verarbeiten sie, das wird aufgenommen und darauf können sie eine Antwort produzieren, ohne zu wissen, was sie machen. Das sind Maschinen. Ja? Nicht? Und wenn jetzt quasi ein Chatbot die Rolle übernimmt dann von Bezugspersonen, dann entwickelt das Kind eine Bindung zum Chatbot. Das muss uns klar sein, anstatt zu Bezugspersonen. Nicht? Und was das auf mittlere und längere Sicht bedeutet, das wird zu einer großen Überraschung führen. Es bedeutet nichts Gutes. Nicht? Aber die Hersteller von diesen Maschinen, die sagen, ja, das entlastet ihr Personal, dann kann sich ihr Personal um Wichtigeres kümmern. Das ist so ein typisches Verkäuferargument. Benutzen Sie die KI, weil dann können Sie sich um Wichtigeres kümmern. Jetzt frage ich mich nur, was ist denn eigentlich für eine Betreuerin in der Kita wichtiger, als sich um die Kinder zu kümmern? Damit die miteinander Kaffee trinken oder was? Ja, das kann es doch wohl nicht sein, ne? Ja. Ja, ich habe die verkaufen das ja auch an den Universitäten. Wissen Sie, was die dann sagen? Ja, dann können Sie Gutachten über Forschungsanträge, die Sie als Professor schreiben müssen, können Sie durch den Chatbot machen lassen. Sie füttern das Gutachten in den Chatbot ein und der spuckt Ihnen Sie füttern den Forschungsantrag in den Chatbot ein und der schreibt Ihnen dann automatisch das Gutachten. Hat mir neulich eine Professorenkollegin gesagt. Damit sie Zeit für was Wichtigeres hat. Jetzt will ich Ihnen nur sagen, ich weiß, was die Aufgaben eines Professors sind. Habe ich Sie gefragt, was ist eigentlich wichtiger für eine Professorin oder für einen Professor, als Forschungsanträge von jungen Forschern zu begutachten und zu bewerten, ob die was taugen oder nicht. Weil da geht es nämlich um die Laufbahn der jungen Leute. Ne? Und das einem Chatbot zu überlassen, was gibt es eigentlich Wichtigeres? Ja, ist es wichtiger, dass wir Zeit zum Kaffee trinken haben oder was? Ne? Und das ist aber das Argument, wo die immer kommen. Da haben sie Zeit für was Wichtigeres. Und meistens kommt raus, dass der Chatbot oder die KI genau das ersetzen soll, was eigentlich das Wichtige ist. Ne? In der Medizin auch. Die Ärzte sollen Chatbots benutzen, Spracherkennungssysteme, die das, was der Patient berichtet, aufnehmen und dann sofort den Überweisungsschein ausstellen. Ja, hat der Herr unser Gesundheitsminister Lauterbach in einem Spiegel-Interview im November letzten Jahres wortwörtlich so gesagt, dass das die Medizin der Zukunft ist. Ja, dass wenn der Arzt zuhört, wie sein Patient erzählt, was ihm fehlt, was fehlt Ihnen denn, hat Herr Lauterbach gesagt, dann wird ein automatisches Spracherkennungssystem, ich gebe ihn jetzt ziemlich wörtlich wieder, dann wird ein automatisches Spracherkennungssystem mitlaufen und das, was der Patient sagt, sofort wahrnehmen und das auf und die wichtigen Punkte herausfiltern. Woher weiß das System, was wichtig ist? Das muss der Arzt entscheiden, ne? Und wird dann gleich die richtige Überweisung. Und diese Systeme, diese KI-Systeme werden den Ärzten verkauft, damit sie Zeit für was Wichtigeres haben. Und da frage ich mich, was ist denn wichtiger für den Arztberuf, als zuzuhören, aufmerksam, wenn der Patient erzählt, was ihm fehlt. Ne? Also müssen wir, das sind Narrative, das sind so Techniken, da geht es um Verkaufen. Ne? Das sind so Techniken, mit denen diese Systeme überall ins Leben jetzt implantiert werden. Es gibt schon Bereiche, wo die Sinn machen. Da komme ich nachher noch kurz drauf. Ja? Wo KI Sinn macht. Und die KI ist nichts Schlechtes. Aber sie wird in viele Bereiche reingedrückt, wo sie keinen Sinn macht. Und das ist vor allem in den Bereichen, wo es darum geht, dass Menschen wirklich mit anderen Menschen zu tun haben, in Humandienstleistungsaktionen. Ne? Und wo es wichtig ist, dass ich einen anderen Menschen habe, wenn ich ein Anliegen habe. Und die Pädagogik ist ein solcher Bereich. Also ein Chatbot kann zum Beispiel auch die unvermeidlichen Konflikte, die erzieherisch da sind. Jeder, der Kinder mal aufgezogen hat, ich habe mit meiner Frau 2 Kinder aufziehen dürfen und es hat uns großen Spaß gemacht und unsere Kinder haben sich auch heute, die sind jetzt erwachsen, nicht beklagt. Ja, gut. Ja, aber jeder weiß, der Kinder hat, es gibt erzieherische Konflikte. Ja, ein Chatbot kann mit diesen Konflikten nicht umgehen. Aber Marc Andreessen, das ist einer der großen Investoren und der Bosse in der Tech-Industrie, einer der ganz wichtigen Figuren im Silicon Valley, Marc Andreessen heißt der Mann, der sagt, die Entwicklung wollen wir dahin treiben, dass jedes Kind einen solchen Chatbot hat, der das Kind coacht. Und zwar Tag für Tag. Und da müssen wir jetzt aufpassen, wo die Reise hingeht. Ich werde nachher noch was zu sagen, weil der Marc Andreessen ist einer der führenden Leute im Transhumanismus, über den ich ja im dritten Teil meines Vortrages reden werde. Ja. Also wir haben Daten und Forschung, die zeigt, dass wenn Kinder in der Vorschulzeit und in der Grundschulzeit digitale Endgeräte, also vor allem Smartphones und Tablets schon haben und benutzen, ja, Schweden ist da vorgeprescht schon vor einigen Jahren, dass dann eine ganze Reihe negativer Folgen daraus für das Kind resultieren. Die Sprachentwicklung verzögert sich. Ja, die Aufmerksamkeitsfokussierung entwickelt sich bei den Kindern schlechter als bei den Kindern, die kein Smartphone und kein Tablet haben. Die Intelligenzentwicklung leidet. Komme ich gleich noch darauf, warum. Impulskontrolle entwickelt sich schlechter. Ja, die Emotionsregulation, die das Kind mit sich selber macht, läuft nicht mehr so gut. Nicht? Und auch die Rechen- und Schreibleistungen sind schlechter. Nicht? Und die körperliche Entwicklung ist schlechter. Nicht? In Baden-Württemberg gibt es eine Untersuchung, die hat geguckt bei Grundschulkindern. Da hat sich gezeigt, 25% können keinen Purzelbaum machen. Das sind die Kinder, die vor allem den ganzen Tag am Smartphone hängen. Ja. Und warum die Intelligenzentwicklung leidet? Wie entwickelt sich Intelligenz? Und da muss man auch erst zweimal nachdenken, weil diese Verkäufer, die schwätzen auf den Bildungsmessen, schwätzen die an die Bildung, an die Ministerialbürokraten hin und sagen, ja, diese Systeme helfen euch frühe, die Kinder, dass sie intelligent werden, dass wir nicht abgehängt werden, dass wir sozusagen mit vorne dranbleiben als Land. Ne? Aber die haben keine Ahnung von Pädagogik, diese Verkäufer. Die können nur gut verkaufen. Und was die nämlich vergessen ist, die Intelligenz bei einem Kind, bei einem Vorschul- und Grundschulkind, entwickelt sich vor allem durch die Interaktion des kindlichen Körpers mit der mit einer real anwesenden analogen Welt, nicht mit einer Welt im Tablet, sondern mit einer analogen realen Welt. Ich will Ihnen das kurz ein bisschen deutlich machen. Das nennt man Embodied Cognition. Also Cognition ist Intelligenzentwicklung und Embodied heißt, dass Intelligenzentwicklung über den Körper läuft. Und das machen sich viele nicht klar. Wie kriegt das Kind eigentlich eine erste kognitive Grundüberzeugung, dass es sowas wie Gravitation gibt? Ja. Naja, indem es hinfällt und wieder aufsteht und wieder hinfällt. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die Kinder machen müssen. Dadurch kriegen sie mit, was Gravitation ist. Wie kriegt ein Kind einen ersten gesicherten Eindruck, dass es sowas gibt wie Geschwindigkeit, indem es rennt? Nicht? Und wie kriegt ein Kind einen Begriff davon, was Widerstand ist? Na, indem es mit anderen balgt und ringen macht. Ne? Und wie kriegt ein Kind einen ersten Begriff, was Zahlen sind, indem es auf die Fingerchen seiner Hand schaut? Habe ich selber bei meinen Enkeln jetzt gesehen. Wenn der Kleine mit 7 Jahren jetzt in der Grundschule lernt Zahlen, dann arbeitet er mit seinen Fingerchen, braucht er, damit er begreift, das sind Zahlen. Das läuft alles über den Körper. Natürlich, die Gravitation lernen wir dann später noch die Formeln dazu in der Mathematik, nicht? Und wie man Geschwindigkeit und Beschleunigung und Abbremsen berechnet, da kommen dann die guten Formeln noch drauf. Aber erstmal die Grundlagen der Intelligenz entwickeln sich durch die Interaktion des kindlichen Körpers mit einer realen Welt. Und wenn wir den Kindern zu früh diese digitalen Endgeräte in die Hand geben, dann führt das zu einer Entkörperlichung der Kindheit. Entkörperlichung. Und das sehen wir, die Folgen sehen wir. So, ich komme zum zweiten Teil meines Vortrages. Das war der größte Teil. Und das ist ja auch... Naja, Sie sehen ja auch, der Titel meines Vortrages war ja, was brauchen Kinder für eine gesunde Entwicklung? Und das haben wir jetzt, ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, aber mein erster größter Teil meines Vortrages war vor allem um diesen Titel einzulösen, das Versprechen, das dieser Titel Ihnen gegeben hat, Ihnen das einzulösen. Ja. Ich habe natürlich darüber Bücher geschrieben, die da draußen aufliegen. Also wenn Sie sich dafür jetzt vor allem interessieren, für diese Resonanzgeschichten und so weiter, würde ich sagen, da ist ein kleines Taschenbuch vielleicht empfehlenswert. Das heißt, wie wir werden, wer wir sind. Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz. Das wäre dann sozusagen eine Empfehlung, falls Sie da Interesse haben, sich noch zu vertiefen.